Einen wunderschönen guten Abend zur neuesten Ausgabe des Lebe Mutig Live Podcasts. Der Podcast, der mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die ein oder andere mutige Entscheidung getroffen haben. Und deshalb besonders erfolgreich sind. Vor allem sind es immer Menschen, die out of the box denken, die fernab der klassischen Systeme funktionieren und denken und dementsprechend Mehrwerte geben können. Und ja, ich freue mich heute, dass wir mal nicht die Situation bei Skype haben, sondern ich live bei meinem Interviewpartner zu Hause eingeladen wurde. Und kurzer Hinweis für all diejenigen, die jetzt live mit dabei sind bei Facebook. Du hast die Riesenchance, du kannst interagieren. Das heißt, du stellst deine Fragen einfach in die Kommentare und kannst das Ganze ja interaktiv beeinflussen. Ich kann die Frage direkt weitergeben an meinen Gesprächspartner. Und wenn du jetzt die Aufzeichnung siehst bei YouTube oder hörst bei iTunes oder Spotify oder Deezer oder all den anderen Portalen, dann lass uns gerne auch Kommentare da im Anschluss, lass uns gerne gute Bewertungen da, nur bei iTunes 5 Sterne, bei Deezer 5 Bananen, 18 Säcke Reis. Ich habe keine Ahnung, womit man alles bewerten kann. Wir freuen uns, wenn du es teilst, wenn du es weitergibst, wenn du das Thema spannend findest. Und wenn du jetzt live dabei bist, lass uns gerne mal einen Kommentar da, von wo du uns gerade zuhörst oder zuschaust. Und dann freue ich mich, wenn du interagierst, vielleicht auch das Ganze teilst mit deinen Freunden, für die das ganze Thema spannend sein könnte. Und damit komme ich zu meinem heutigen Interviewgast. Und ich freue mich sehr und vielen, vielen Dank für diese Einladung vor dieser beeindruckenden Kulisse, dieser riesigen, farblich sortierten Plattensammlung als ganzes Kunstwerk. Da wird er uns mit Sicherheit gleich was zu erzählen. Er ist Unternehmer und sehr, sehr erfolgreicher Multigastronom. In Frankfurt kennt ihn eigentlich jeder und da ist er zu einer Institution geworden. Er hat die Burgerkette Fletcher's Burger aufgebaut, in nur wenigen Jahren zur bestbewertetsten Burgerkette im Rhein-Main-Gebiet in Frankfurt, durchweg durch alle Gastromagazine, überall auf Platz 1 gewesen, glaube ich, mit Fletcher's Burger. Er hat zwei Pizzerien, er hat das Mantis Roof Garden als Party-Location und hat eine lange Historie als Gastronom im Frankfurter Nachtleben. Da werden wir jetzt drüber sprechen, weil er jemand ist, der immer ungewöhnliche Wege gegangen ist, sehr, sehr mutig war und ja, ganz oft gescheitert ist, aber noch öfter gewonnen hat, weil er immer auch die Niederlage mit einkalkuliert hat. Darüber werden wir sprechen. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Sam Kamran.
Grüß dich.
Schön, dass du mich hier empfangen hast. Wollen wir mit der Plattensammlung anfangen? Das ist, glaube ich, die Frage, die sich jetzt alle stellen, wenn wir die im Hintergrund sehen. Wie kam es zu dieser genialen Plattensammlung?
Muss ich jetzt deine Kamera gucken oder dich angucken?
Wie du möchtest.
So,
wie
ja,
du möchtest.
Ja, die Plattensammlung, ja, ich bin ja großer elektronischer Musikfan und liebe es, Kunst zu sammeln. Und mein Kumpel Atta, der ist ja so Künstler und DJ, der hat ja das Robert Johnson gegründet, kam dann auf den Trip so, ich muss mich von allem trennen und hat sich dann von seiner Plattensammlung, die er zu einem Kunstwerk gemacht hat, nach Farben sortiert. Trennen wollen und dann habe ich gesagt, damit es in der Familie bleibt, kaufe ich sie dir ab.
Sehr, sehr cool. Das
ist sind 25.000 Stück gesammelt über 30 Jahre.
Na, das ist mal ein Kunstwerk. Vor allem steckt da mit Sicherheit richtig, ich meine, die sehen auch alle benutzt aus. Ne? Das ist nicht, dass sie mal einer gekauft hat und da reingestellt hat.
Also wenn der Atta da ist, der weiß auch ungefähr, wo was ist. Ich habe ungefähr 10 Stück angehört von den 25.000. Okay. Ja. Aber ich spiele ja öfters mal DJs so, wenn ich einer meiner Privatpartys gebe, die ich sehr oft gebe.
Ja. Sehr, sehr cool. Ja, Sam, ich hatte in der Ankündigung ein bisschen was reingeschrieben, was deine Historie in der Gastronomie ist. Vielleicht als Hintergrund, wofür wir uns kennen. Ist 10 Jahre her, da habe ich für ihn gearbeitet.
Es ist schon 10 Jahre her,
ja? Es ist 10 Jahre her. Das war 2009, 2010. Ja. Also ist 9 bis 10 Jahre her, dass ich bei dir im Mantis, da gab es noch das Restaurant Mantis, an der Hauptwache hier in Frankfurt. Und da habe ich 2 Jahre für dich gekellnert und seitdem kennen wir uns. Und ist auch eine spannende Reise auch bei dir, die ich da verfolgt habe, auch deine persönliche Entwicklung und was du seitdem alles aufgebaut hast. Aber es geht ja noch viel weiter zurück. Du hast ja ganz, ganz früh ja schon deine erste Kneipe gekauft in Frankfurt-Sachsenhausen. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, die Gastronomie ist dein Herzensprojekt, da hast du Bock drauf?
Ich bin, warte mal, das war 1997, da war ich so 18, 19, da bin ich ausgegangen und ja, der Alkohol, die Musik und die Frauen haben es mir irgendwie angetan. Also, ja, das war Liebe auf den ersten Blick. Und dann habe ich gesagt, so, da ich kein Geld hatte zum Ausgehen, habe ich eine Kneipe eröffnet. Da habe ich mir 20.000 Mark geliehen und die Partykneipe von Sachsenhausen eröffnet.
Ja. Ja, da gehört ja auch schon Überzeugungskraft dafür, sich mit 19 warst du, glaube ich, ne? 20.000 Mark zu. Da muss ja erstmal einer sagen, hier hast du die Kohle. Ich vertraue dir, dass du was Vernünftiges dann machst.
Der hat halt, mein Kumpel Willi, der hat halt auch gern eingesoffen und der hatte dann seine Stammkneipe und stimmt, ja.
Hat quasi in sich selber investiert.
Ja, ich meine, das ist so, läuft es, Leute. OPM, Other People's Money. Also sonst kommt ihr nicht vom Fleck. Also irgendjemand muss euch die Kohle leihen.
Ganz wichtiger Punkt zum Anfang, wenn du was aufbauen willst, wenn du ein Unternehmen aufbauen willst, irgendwo muss das erste Geld herkommen. Ja. Und dann muss ich irgendwen überzeugen, dass er an mein Projekt glaubt. Und wenn es auf so einfache Art und Weise geht, wie damals, dass er seine eigene Stammkneipe finanziert hat. Dann ist es ja, glaube ich, recht schnell mehr geworden. Dann kam der zweite Laden, dann kam der dritte Laden. Wie war die Geschichte genau?
Ja, gut, ich habe irgendwie 800 Mark verdient im Monat. Und auf einmal habe ich 25.000 Mark verdient mit meiner Kneipe. Und damals warst du mit 4.000 Mark der König. Und den Rest habe ich gespart. Und dann habe ich gedacht, so, okay, warum machst du nicht eine zweite Kneipe auf? Damals mit dem Tim Plasse, dem Mitbetreiber vom Kinkameer. Und wir wollten so eine ganz kleine, schicke Cocktailbar machen. Und haben sie dann Minibar genannt. Klein und teuer. Und haben dann auf der Bergerstraße haben wir eine kleine Cocktailbar gemacht, Minibar. Dann war ich in Mexiko im Urlaub und das fand ich so geil. Und dann habe ich beschlossen, ein mexikanisches Restaurant zu öffnen und schwuppdiwupps hatte ich irgendwie 3 Läden am Hals.
Ja. Ja. Und da kam ja auch ein bisschen Verantwortung mit, wahrscheinlich mit den 3 Läden.
Ja. Ja, damals kannte ich noch nicht Verantwortung. Also so, ich war da eher so mit meinem Kumpels auf dem Partytrip.
Ja. Wie hat sich das, also es ging ja dann auch nach unten. Ich meine, irgendwo ran ist es ja wahrscheinlich auch an dem Punkt dann wieder gescheitert und du hast ein bisschen was gelernt aus der Zeit.
Gescheitert bin ich jetzt noch nicht, aber ich habe viele Sachen abgehakt. Dann, genau 4 Jahre später nach meiner Kneipenöffnung kam die Stadt Frankfurt und die Bindingenbrauerei zu mir und hat mir das Kaffee Hauptwache angeboten. Und da habe ich sie gefragt, so warum man jetzt dann 23-Jährigen dieses altehrwürdige Gebäude anbietet. Und
sag vielleicht ganz kurz was zum Kaffee Hauptwache, für die nicht aus Frankfurt sind.
Der Kaffee Hauptwache ist halt die Hauptwache. Das ist das meist fotografierteste Gebäude, der Touri-Laden. Wir haben jetzt im Schnitt 1.100 Gäste am Tag, 80 Mitarbeiter. Das ist war früher die Wache, die auf Frankfurt aufgepasst hat. Es ist halt der zentralste Punkt der Stadt. Mhm. Und das Gebäude ist seit 100 Jahren Gastronomie und ich bin jetzt der vierte Betreiber seit 2002. Also es ist so, man fragt jetzt nicht den Party-Iraner, den 23-Jährigen, ob er das übernehmen will. Ich habe die dann auch gefragt, so ey, was stimmt mit euch nicht? Und dann haben die gesagt, ja, also nach 17 Jahren so Alt-Oma-Café wollen wir jetzt da ein bisschen neuen Schwung drin haben. Und ich würde die größte Garantie, also sie hätten das größte Vertrauen in mich, dass ich das ändern würde. Mhm. Dann habe ich das angenommen und dann musste ich feststellen, dass 3 Kneipen mit seinen Kumpels und ständig am Feiern nicht dasselbe ist wie 50 Mitarbeiter. Mhm. Genau 6 Monate später war ich dann zahlungsunfähig und habe dann meine 3 Läden verkaufen müssen. Und dann musste ich zum Unternehmer werden. Ja. Also ab dann war das Leben nicht mehr lustig. Als Unternehmer zumindest.
Ja. Was war das, was du gelernt hast in der Zeit? Also was hast du verändert?
Ja, was ich verändert habe, naja gut, also ich meine, letzten Endes ist es ja immer alles das Zwischenmenschliche. Und Menschen zu führen, das ist natürlich schon jetzt nicht so einfach. Und wenn man dann noch 23 ist in der Gastronomie zu der Zeit, da machen sie es ja auch nicht leicht und da musste ich halt lernen, wie man Menschen führt. Und natürlich dann in dem Alter ist es schwieriger, inzwischen ist es einfacher, weil man natürlich auch mit dem Alter Respekt bekommt. Aber ja, ich meine, einfach gesagt, immer sachlich bleiben und man ist halt ein Vorbild, dass denn so funktioniert führen. Ansagen, kontrollieren, Vorbild sein und immer sachlich bleiben. Das habe ich gelernt.
Sehr schöner Punkt, auch für alle Unternehmer da draußen, kann man was mitnehmen. Was war denn für dich, oder ist für dich eins der Erfolgsgeheimnisse, dass am Ende auch immer alles zu Gold wurde. Ich meine, die drei Kneipen, die erste Kneipe lief super, 25.000 Euro im Monat verdient, ohne Erfahrung. Marc verdient, sorry, ist ja das Gleiche eigentlich, eins zu eins.
Ja, inzwischen schon. Ja, vielleicht war es sogar ein bisschen mehr wert.
Ja, ich glaube auch. Ohne Erfahrung, was war das Erfolgsgeheimnis deiner Meinung nach, dass das so gut funktioniert hat? Weil Kneipen gibt es in Frankfurt wie Sand am Meer, auch damals schon.
Gut, also ich sag mal so, ein Erfolgsgeheimnis gibt es jetzt nicht. Da muss man schon, da kommen schon viele Faktoren zusammen. Ich meine, klar, man muss schon fleißig sein und das richtige Gespür haben. Aber ich schätze mal so, die wichtigsten Faktoren sind ganz einfach, wenn die Kacke am Dampfen ist, dann muss man am meisten leistungsfähig sein. Ja, also ich meine, wenn es schwer wird, muss man abliefern. Und das unterscheidet dann die Leute, die erfolgreich sind oder nicht. Weil ich meine, es ist ja ganz einfach. Wenn man in eine Krise kommt und dann sich der Sache nicht annimmt, ist man weg vom Fenster. Und wenn man in diese Krise kommt und dabei besser rauskommt, was man oft tut, dann ist man halt langfristig erfolgreich. Und das unterscheidet die Leute. Sonnenschein kann jeder.
Das stimmt, dann ist einfach, ne? Dann hast du auch ganz viele Freunde, wenn die Sonne scheint und wenn es läuft, aber wenn es nicht läuft, dann kannst du die wahrscheinlich auch an weniger Händen abzählen als vorher und dann kommt es aufs Durchhaltevermögen an.
Ja. Ja, also meine Freunde waren da so oder so, aber
ja. Auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich mega. Kaffee Hauptwache, du hast das Ruder rumgerissen. Ist mittlerweile sehr, sehr, sehr erfolgreich. Wie viele Jahre bist du jetzt drin in Kaffee Hauptwache?
Ja gut, ich bin jetzt ja 40 geworden. Ich habe das übernommen 2002, da war ich 23, 17 Jahre. Und ja, wir legen da auch jedes Jahr eins drauf. Das ist halt der Anspruch, immer weiter höher, immer an sich arbeiten.
Auch einer der längsten Mieter wahrscheinlich jetzt in der jüngeren Vergangenheit.
Ja, ich schätze mal jetzt schon so. Ja doch, ich glaube, die ersten zwei waren länger da, aber jetzt bin ich länger als der dritte da, ja.
Du hast eben gesagt, der Party-Iraner und warst überrascht, dass die Stadt Frankfurt auf dich zugekommen ist. Jetzt hast du ja, bist du ja auch kein gebürtiger Deutscher, du hast es gesagt, bist nochmal als Iraner hierher gekommen. Bist du in Deutschland geboren oder bist du im Iran?
Nee, im Iran.
Bist du im Iran geboren? Ja. Das macht es einem ja auch nicht unbedingt einfacher. Heute vielleicht einfacher als damals noch, aber selbst heute gibt es ja immer noch genug Vorurteile da draußen, ob Iraner oder Türke oder was auch immer.
Gut, also das spüre ich schon, wenn ich außerhalb von Frankfurt bin, ja, aber in Frankfurt ist man als Migrant in der Mehrheit. aber als Kind habe ich das schon gespürt. Ich heiße ja auch eigentlich Samin Razavi und meine Mutter war so, nee, also mein Sohn wird diskriminiert am Flughafen. Nennen Sie ihn mal Sam Cameron. Und da hat sie einfach auch den Namen gewechselt. Die hat auch übrigens mal das Land aus meinem Pass rausstreichen lassen.
Nein.
Ich bin der Einzige, in dessen Pass steht Amol ohne Land. Also wenn ich Bock habe, sage ich, das liegt in Schweden oder sonst was. Also, die hat meinen Namen rausstreichen lassen, die war knallhart. Und das haben die auch sofort gemacht.
Ja.
Ja, krass, oder? Also, ja, ich bin auch am 12. November geworden, nicht am 11. Juni. Meine Eltern haben das auch geändert. Die waren so, ja, unser Sohn muss ein Jahr früher eingeschult werden, haben sie auch noch das Geburtsdatum geändert. Ich bin ein Skorpion. Aber ich feiere meinen Geburtstag immer am 11. Juni, weil es ist mir zu viel Kack, den Leuten das zu erklären.
Ja, ist auch schöner als besseres Wetter im Sommer, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Kenne ich.
Auf jeden Fall.
17. Juni, von daher ist eine schöne Zeit, kenne ich.
Weißt du so, mir ist gerade auch so ein Punkt eingefallen, weißt du, um diese Erfolgssache und so. Ich glaube, oder nicht, ich weiß, das Allerwichtigste in dieser ganzen Konflikt, also wenn man so sagt, ist ehrlich zu sein. Man darf sich selber nichts vormachen. Also man muss erkennen, dass man in einer schwierigen Situation ist und dann muss man dieser Sache ins Auge schauen und ehrlich zu sich selber sein und zu seinem Umfeld. Und dann ist das Problem schon halb gelöst. Das ist das Problem, glaube ich, der meisten Leute, die dann irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie Profilneurose oder irgendwie so, dass sich nicht eingestehen wollen. Also das muss man ganz schnell realisieren, weil das ist ja das, bevor die Leute das wahrhaben, sind sie weg vom Fenster. Also ehrlich zu sich selber sein ist ganz wichtig.
Wo machen sich die meisten was vor, deiner Meinung?
Naja gut, also ich meine, alle Leute, die ich gesehen habe, die weg vom Fenster sind, die haben dann die Rechnung genommen mit dem Schublade P und haben sich so schön geredet. Ich meine, das ist nicht, ich bin jemand, ich mag Konflikte, die meisten Menschen sind konfliktscheu, also das ist ja eine Art Konflikt, in der man reinkommt und da muss man ehrlich zu sich selber sein. Ja. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, um eine Krise zu bestehen, ist als erstes ehrlich zu sich selber zu sein, sagen, ey, ich habe eine Krise und ich muss auch dazu stehen und ich kann es mir jetzt nicht schön reden Und man fängt dann, vielleicht sollte man anfangen, damit es in seinem Umkreis nicht schön zu reden, sondern sagen, ich habe eine Krise und ich muss jetzt da durch, als wenn man sich das schön redet, weil das Zeit spielt ja auch ein Faktor.
Definitiv. Ja, ich glaube, dass das nicht konfliktscheu sein ist auch ein ganz wichtiger. Das kann ich bestätigen aus eigener Erfahrung. Ja. Ich habe für dich gearbeitet. Ja. Ja. Dass du nicht konfliktscheu bist. Ich weiß, wir hatten uns das ein oder andere Mal richtig in den Haaren.
Ja, echt. Also sowas verdränge ich ja.
Ja, ist ja. Aber also das ist auch, wenn mich heute jemand nach Sam Kamran fragt, sage ich immer, ne, ist streitbar. Aber immer ehrlich und immer aufrichtig und vor allem, ich erinnere mich an einmal, wo wir uns richtig in den Hahn hatten und haben wir uns 2 Tage später wieder gesehen und da hast du gesagt, sorry, ich habe gesagt, sorry, haben wir das Thema erledigt. Jo. Also das ist ja auch Größe, ne? Das ist auch gerade in der Mitarbeiterführung zu einem jungen Kerl, der für dich kellnert, auch mal zu sagen, sorry, ich habe auch über die Stränge geschlagen. Das habe ich dir hoch angerechnet.
Ja, das muss ich auch, weil ich meine, das ist halt so orientalisches Blut, die sind ja alle Choleriker, ja? Emotionale Choleriker, da geht's ganz schön hoch, da muss man sich entschuldigen, weil sonst geht das echt in die Hose. Ja, das ist ja, ich glaube ja an Gene und die Gene, die kann man halt nicht verleugnen. Ja, da Gott sei Dank habe ich meinen Cholerismus inzwischen im Griff. Also, aber ja, es geht ja. Das Problem ist ja, dass auch die Gesellschaft, die Leute sehen ja immer nur den Kontext eines Streites und nicht den Inhalt. Mhm. Also ich bin ja so jemand, sogar wenn mich jemand beschimpft, höre ich erstmal so, was er zu mir sagt. Mhm. Und dann bewerte ich das differenziert und nicht so, eigentlich hat er recht, aber weil er es so gesagt hat, sehe ich das nicht so. Also ich finde so, der Inhalt sollte öfters zählen als der Kontext. Der Kontext kann scheiße sein, aber den Inhalt muss man separat betrachten.
Mhm. Wichtiger Punkt, du hab einen Zeitungsartikel in der Frankfurter Rundschau war es gelesen, wo du sagst, dass du deine Mitarbeiter vorwiegend noch per WhatsApp führst heutzutage und da ganz viel machst.
Ja, gut, ich meine Termine und so, Termine ist ja auch irgendwie so wichtig, Tuerei, also ich meine, so einen Termin zu machen und sich dann zu treffen und so weiter, ich bin so, ey, alles auf der Welt kannst du mir in 10 Sekunden auf WhatsApp sagen, also so, warum jetzt so lang rummachen, also ich mache auch im Prinzip keine Termine, also ich halte das für Zeitverschwendung, ja, also da so jemanden da persönlich zu treffen, das muss dann schon wichtig sein, aber warum, also es geht ja immer darum, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und bei mir, ich meine so, wenn die Mitarbeiter, ich meine, wenn ein Typ zu mir kommt, sagt, ja, will mich sprechen, sage ich, ja, willst du mehr Geld oder willst du kündigen? Und wenn ein Mädel kommt, sage ich, ja, hast du ein Problem mit deinem Typen oder willst du mehr Geld? Das ist kurz gemacht. Und die sagt so, ja, können wir uns mal unterhalten, bliblablub. Also das ist für mich alles Zeitverschwendung, komm auf den Punkt und lass uns das Problem lösen.
Kommt zum Punkt, ist immer ganz wichtig, dann ist man schneller auch beim nächsten Schritt. Du warst, wir hatten ja im Vorfeld schon kurz gesprochen, auch so über das kleine Fickmännchen, die kleine Stimme im Kopf, über die ich ganz gerne rede, die einen zurückhält, die einem sagt, das darfst du nicht, das sollst du nicht, lass das besser sein. Und du hast direkt gesagt, hatte ich nie ein Thema mit. Du warst immer jemand, der sehr, sehr mutig war, schon mit 19, 20.000 Mark geliehen, die erste Kneipe aufgemacht. Wo kam dieser Mut her, so diese nicht vorhandene Angst vorm Scheitern offenbar?
Ja gut, meine Mutter, die ist ein bisschen gestört und die hat so, als ich klein war, hat die mir schon eine harte Zeit gegeben, haben sich öfters erhängt vor mir und das ist so, das hat mich dann schon so ein bisschen geprägt. Also da hast du dann so ein bisschen so die Furcht, also natürlich ist es genetisch, aber so die letzte Furcht ist dann irgendwie weggegangen. Also das ist glaube ich der Grund. Also ich bin ja auch der Meinung, dass so das ist natürlich, wenn jetzt der richtige Charakter auf eine sehr harte Kindheit trifft, dann muss er sehr dankbar sein, weil das macht dich ja echt stark. Mhm. Also ich bin für diese Sache sehr dankbar, weil das die mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Und ich glaube, das macht schon viel aus. Wenn ein starker Charakter nochmal so eine richtig harte Kindheit hat, dann ist er auf jeden Fall ein harter Typ. Ja, das ist so Dings. Und natürlich, ich bin auch so jemand so, ich lebe das Leben. Man hat nur ein Leben und die Zeit fliegt, Leute. Ja, ich meine, bis 20 ist man ein Kind und dann hast du nochmal so bis 40 bist du deine Jugend und dann von 40 bis 60 bist du so reif und von 60 bist du alt. Also das ist eine relativ kurze Phase, also nimm mit, was ihr könnt.
Jetzt bist du ja gerade 40 geworden, das heißt, die Jugend ist gerade vorbei.
Ja, die Jugend ist vorbei.
Was hat sich jetzt geändert?
Ja, also auch hat sich schon ein bisschen was geändert, so irgendwie so... Also ich muss sagen, ich habe ja wirklich, wirklich gerne mit Leuten Zeit verbracht und jetzt bin ich gerne allein. Also ich laufe hier so um meinen Tisch herum und denke dann über Sachen nach, aber so, ich bin so, ich habe keinen Bock mehr auf Menschen. Ich bin so ein bisschen so, ey, so 99% des Geschwätzes ist für mich Müll. 99% des Geschwätze, Leute, ist Müll. Konzentriert euch auf die 1%. Ihr müsst verstehen, Geschwätz kann auch Müll sein. Und ich meine, natürlich in so einer Jugend von 20 bis 40 sieht man sich das alles rein, aber irgendwann mit 40 weiß man, was man will, was man nicht will. Und dann kann man das auch anders bewerten. Und das ist dann auch schön, weil man dann, wenn man sich auf die 1% konzentriert, dann natürlich da auch viel mehr von mitnimmt, als sich alles anzuhören und drüber nachzudenken, was man in der Jugend machen muss. Aber wenn man älter wird, das nennt man ja auch Erfahrung dann.
Definitiv. Ich fand es spannend oder ich fand es schön, dass du gesagt hast, ne, man lebt nur einmal und die Zeit ist begrenzt. Also ist die Zeit zu kurz, um nicht mutig zu sein. Die Zeit ist zu kurz, um nicht die Entscheidung, nicht zu probieren.
Ne? Ja gut, die Zeit ist natürlich zu kurz, um unglücklich zu sein. Ja, das ist, aber natürlich hat ja auch alles seine Risiken und so. In Deutschland, wir leben ja so auch in so einer Hochsicherheitsgesellschaft, ja. Sicherheit spielt eine große Rolle. Aber, ja, die Zeit vergeht schnell, ja. Und es ist ja auch nicht, man muss das Leben ja auch nicht irgendwie so in 80 Jahren sehen, sondern eigentlich hat man nur gute 40 Jahre, ja. Also, wenn man Glück hat. Ja, vorher ist man ja Kind und danach ist man alt. Ja. Also, ja, so eine Timeline.
Da ist viel dran. Also die 40 Jahre bestmöglich nutzen.
Ja, jedem das Seine halt. Ja, ich meine, es gibt ja Leute, die sind auch glücklich, wenn sie nicht mutig sind. Aber man sollte nichts unterdrücken. Wenn man irgendein Verlangen hat, sollte man das machen.
Mhm. Jetzt ist ein gutes Stichwort, weil du ja unheimlich kreativ bist auch und unheimlich oft dich selber und deine Läden neu erfindest. Jetzt, dann hast du aus dem Restaurant, wo ich früher gekannt habe, dem Mentes, hast du auch einen Fletchers Burgerladen gemacht. Ich war persönlich erst total traurig, weil ich hab an dem Laden echt gehangen. Und hast in kürzester Zeit, ich weiß nicht, in wenigen Jahren, wie viele Jahre waren es jetzt, 5 Fletchers Burgerläden aufgemacht,
glaube
ich. In nur 7 Jahren oder 7 Läden?
Von 2013 bis 2018, was haben wir, 19, 18, ja, 19. In 5 Jahren.
In 5 Jahren,
ja.
5 Läden jetzt.
Ja, und 7 Läden. 7 Läden in 5 Jahren.
Also sind die 2 Pizzerien, rechnest du mit schon?
Nee, die kommen noch
dazu. Die kommen noch dazu, okay, dann ja. Bin ich noch gar nicht auf dem neuesten Stand.
Ja.
Ich habe eben nochmal auf der Webseite geguckt, da standen nur 5 drauf.
Ja, seitdem haben wir auch wieder einen verkauft und einen zu einer Pizzeria gemacht, stimmt. Die 7 und dann haben wir die wieder umgewandelt.
Okay, und genau, das ist ja, dass du machst den Burgerladen auf, dann hast du eine Zeit lang solche Pokeballs noch angeboten, weil es voll im Trend war. Die sind dann wieder verschwunden, dann hast du einmal eine Pizzeria gemacht. Das heißt, du probierst ganz viele Sachen neu aus. Zwischendurch gab es noch einen Hotdog-Laden, der war, glaube ich, nach drei Wochen wieder weg.
Ja.
Ja, also diese Umsetzungsgeschwindigkeit und die Umsetzungsstärke sehe ich bei dir auch wie bei sehr, sehr wenigen Menschen. Also Sachen auszuprobieren, ob sie funktionieren und sie dann auch wieder ad acta zu legen, wenn sie nicht funktionieren. Inwieweit ist das ein Erfolgsgeheimnis von dir, dass du einfach ganz viel ausprobierst, ohne Angst, ob es klappt oder ob es nicht klappt?
Ja, also erstmal muss man ja verstehen, also es ist natürlich jetzt so, in der Zeit, in 2019, in der wir leben, mehr als jemals, nichts ist ja beständig, ja, man ist ja in so einem ständigen Wandel und da muss man irgendwie mithalten und man muss einfach verstehen, es wird ja immer gesagt, dass die, wie nennt man das, die Amerikaner, Anglophon, habe ich jetzt vergessen, also in Amerika, das ist ja Scheitern ja vielmehr, dieses, also ich meine, das Wort Scheitern meine ich jetzt noch nicht, aber es ist ja einfach so, dass wenn jemand jetzt, also es ist ja auch, manche Leute sagen mir das vor, wenn ich jetzt so ein Hotdog-Ding ausprobiert habe und nach 3 Wochen zugemacht habe, ist es ja nicht gescheitert oder so ein Mischbucke, sondern man hat etwas probiert, ja. Und es hat nicht funktioniert. Und man muss ja probieren, funktioniert, erfolgreich. Und das Geile ist ja, ihr müsst ja nur einmal Recht haben. Einmal Recht haben, um reich zu werden. Ja. Ihr könnt 10-mal scheitern, aber einmal Recht haben ist reich. Und das ist natürlich, dass etwas zu beenden bedeutet ja nicht gescheitert zu sein, sondern erfolgreich. Und das Lustige ist auch mit diesem Hotdog-Laden, nach 3 Wochen habe ich gesagt, naja gut, das Ding macht 200 Euro Umsatz am Tag, also die Leute scheinen ja scheinbar nur Ikea-Hotdogs zu essen. Und dann habe ich gesagt, wir machen das Ding zu, meine Mitarbeiter waren so, nee, das geht nicht, das kannst du nicht bringen. Ich so, wieso können sie? Ja, nee, so können sie nicht. Dann habe ich gesagt, natürlich kann man bringen, das bedeutet, dass wir Schnellraffer sind. Also ich meine, wenn andere Leute ein halbes Jahr dafür brauchen, brauche ich 3 Wochen, und das zeugt doch von unserer Kompetenz, dass wir sagen, wir haben nach 3 Wochen erkannt, Hotdogs werden in Deutschland nur bei Ikea gegessen. Ja. Und ich meine, das Lustige ist, gibt es ja nirgends mehr Hotdogs. Alles abgeschafft worden. Und es ist ja so, dass das ist der Sam-Dreisatz. Ich springe jetzt mal den Sam-Dreisatz rein.
Okay. Ist mitschreiben.
Ja. Ja. Etwas zu sehen ist Intelligenz. Etwas einzusehen ist Charakter und etwas zu lösen ist Disziplin. Und je schneller man da drin ist, etwas zu sehen, einzusehen und zu lösen, desto erfolgreicher ist man. Wenn man etwas nicht geschafft hat, dann muss man sich fragen, war ich zu dumm, zu stur oder zu faul? An welcher diesen Stellen ist es? Die meisten Leute denken, sie wären zu stau. Die meisten Leute sind leider nicht intelligent genug. Deswegen sind die Angestellten. Wenn ein Angestellter Scheiße baut oder irgendwas, kriegst du es gesagt von deinem Chef. Als Unternehmer, ja, ich meine, da scheiterst du, fehlt dir Geld auf dem Konto, musst halt selber das Problem sehen, ja, dann musst du es einsehen und dann musst du es lösen. Und bei all den drei Sachen, der schwierigste Punkt ist natürlich das Lösen. Und da muss man einfach verstehen, das ist ganz, ganz wichtig. Lösen bedeutet nicht, ich arbeite da dran oder irgendwie ich brauche meine Zeit dafür. Lösen bedeutet weit ausholen. Versteht ihr das? Weit ausholen. Ja, wenn ich normalerweise 8:55 komme und dann sehe ich das, ich bin zu spät, ich sehe es ein, dass ich zu spät bin, dann nehme ich nicht einen Bus vorher, sondern ich nehme den Bus um 6 Uhr und komme gerade knapp um 9 Uhr an. Versteht ihr? Lösen heißt weit ausholen. Ja, nicht so, oh ja, okay, dabei nur dann bekommt ihr die größeren Sachen gelöst. Ja, und genau, Sams Dreisatz. Sehen, einsehen, lösen.
Das heißt, die meisten...
Und davon bin ich besessen. Je schneller, desto besser.
Das heißt, du bist der Meinung, dass die meisten bei der Lösung nicht genug Energie reinstecken, nicht gründlich genug sind, nicht weit genug ausholen?
Ja, das Problem ist halt, das muss einem gesagt werden, dass man versteht, ist so, okay, wenn ich etwas gesehen und eingesehen habe, das Lösen ist, dran arbeiten ist nicht so, also dran lösen, also wenn du jetzt ein naiver Mensch bist und sagst, ich will daran arbeiten, dann musst du das größte Arschloch sein, das größte Arschloch im Raum und du wirst noch immer der naivste Mensch im Raum sein. Du kannst aber nicht sagen, ja, ich bin jetzt ein bisschen böser als sonst, verstehst du? Ich meine, das ist so, also Charakterzüge sowieso, also, lösen halt, Disziplin ist das Wichtige, Disziplin ist halt, bedeutet weit ausholen, ja, Leute. Ja, und somit, ich arbeite da dran, bedeutet, ich werde es niemals packen. Also wenn jemand dran arbeitet, bin ich so, naja, okay, niemals. Ja, weil das ist so, wenn man das eingesehen hat, muss man, und es ist ja auch einfach so, versteht ihr das, die Gesellschaft gibt einem vor, gewisse Sachen brauchen gewisse Zeit. Pustekuchen. Wenn ihr es eingesehen habt, wenn ihr aus der Tür seid, könnt ihr das gelöst haben. Habe ich übrigens bei Hunderten von Leuten Sachen gelöst, die gesagt haben, ah ja, ich musste 1, 2, 3 Jahre da arbeiten, habe ich in einer Minute gelöst, aus der Tür. Ich habe gesagt, wenn du es eingesehen hast, musst du es auch jetzt lösen.
Kannst du ein Beispiel geben?
Wie? Beispiel geben? Oh, das ist ja jetzt... ja, Beispiel, also gutes Beispiel. So okay, sehr gutes Beispiel. Ist so... Ich feiere ja gern und dann sind die Leute so, ja, aber am nächsten Tag, oh, da geht's mir so schlecht und da bist du Depression und dies und das und so. Dann bin ich so, naja, okay, ich meine, du musst es mal so sehen. Ja, die Gesellschaft gibt dir vor, dass sozusagen abends mit deinen Freunden in ein geiles Restaurant gehen und Spaß zu haben und dich zu betrinken und eine gute Zeit zu haben, ja, weniger wert ist, als am nächsten Tag im Büro zu fotokopieren, sage ich jetzt mal überspitzt, ja, und du deswegen ein schlechtes Gewissen hast. Aber das Pustekuchen, wenn du so einen Abend, wenn ich so einen Abend habe, wache ich morgens auf und sage, ey, geil, ich hatte einen geilen Abend mit der geilsten Mucke, mit meinen geilsten Freunden und eine geile Zeit und alles war super und jetzt erfreue ich mich noch mehr daran und bin super gut drauf. Und ich habe ganz viele Leute, eigentlich alle, die sowas hatten, sagen, Sam, ab dem Tag hatte ich keine Depression mehr. Ja. Ich bin dann nächstes Jahr aufgewacht und gesagt so, ey, warum soll ich mich schlecht fühlen, mit meinen Freunden die beste Zeit meines Lebens abends gehabt zu haben, weil einfach das einem so suggeriert wird. Ja, und das ist dann so, die haben gedacht so, dass sie das niemals ändern können und seitdem, also machen die auf und sind gut drauf.
Ja.
Ja, das ist ja auch, alles ist ja eine Frage des Blickwinkels.
Ja, dann musst du es im richtigen Kontext stellen.
Ja, und das ist ja auch so.
Sehr geiles Beispiel.
Ja, und es ist auch, ja, alles ist eine Frage des Blickwinkels und die Gesellschaft gibt uns ja Blickwinkel vor. Die Realität existiert ja gar nicht. Es existiert ja nur der Nebel, womit du übrigens auch mit deinem Leben mutig natürlich viel zu tun hast, weil es ist ja so, der Nebel ist ja die, was dir deine Erziehung vorgegeben hat, die Gesellschaft und vor allem, was die Leute erzählen, ja, und das ist natürlich ja auch, sage ich mal, ja gerade in Deutschland so ein bisschen antimutig, ja, und dann gibt's die Realität, ja, und wir leben ja alle in diesem Nebel von dem, wie wir zu sein haben oder was die Vorstellung ist und so weiter und so fort. Und die Leute haben ja auch, ich glaube, ich schätze mal, dass der Grad an schlechtem Gewissen noch nie so hoch war wie jetzt.
Oh ja.
Das also so, wenn auch die Leute bei mir zu Hause, alle haben sie ein schlechtes Gewissen. Da habe ich übrigens auch einen interessanten Artikel gelesen. Da stand so drin, früher sind wir unangeschnallt Auto gefahren mit einer Kippe im Mund und unser Kind hat Cola getrunken.
Ja.
Ja, und jetzt sind wir angeschnallt, es darf nicht geraucht werden und es gibt Wasser, aber haben noch mehr Paranoia, dass was passiert.
Ja.
Was ist besser? Ja, also sich das alles reinzuziehen, aber im Kopf frei zu sein oder total gesund zu sein oder so sicher Dings, aber ständig die Angst zu haben, dass was passieren könnte.
Ja. Was glaubst du, woher kommt es, diese übersteuerte Angst bei den Menschen, dass alle immer Angst vor allem haben?
Ja gut, das ist ja, wo die Gesellschaft sich ja hinbewegt. Also ich meine, das müsste ich jetzt drüber nachdenken, aber angefangen vom Terror und na gut, ich meine, es wird ja immer weiter bewusst, dass wir komplett verarscht werden von den Konzernen, die Lebensmittelindustrie, alle verarschen sie uns und alles ist ungesund. Und naja, mit der Zeit hat man halt immer mehr entdeckt, was alles ungesund ist und einem nicht gut tut. Früher war das den Leuten jetzt nicht so bewusst wie jetzt. Und ja, dieses Sicherheits... Ja, Ding, da ist ja, hat eine andere Form angenommen.
Ja,
und die Medien natürlich, die Medien. Ja, ich meine, diese ganze Vergewaltiger und schlimme Leute, Leute, nicht vergessen, einer von einer Million ist ein richtiges Schwein. Einer von einer Million. Ja, das heißt, euer Nachbar, nicht mal in ganz Frankfurt gibt es so einen richtig kranken Typen, ja, also so, aber die Medien machen einem ja weiß, dass der Nachbar so ein kranker Vergewaltiger, Kinderschänder, sonst was ist. Aber es ist meistens nicht mal einer von einer Million. Die meisten Menschen sind gut.
Ja, es ist ja, also wenn man rein auf die Statistik schaut, sind die 2010er Jahre, was beispielsweise Terroranschläge angeht, wesentlich weniger als die 2000er, 90er, 80er, 70er, 60er, 50er. Es waren erheblich mehr Terroranschläge in ganz Mitteleuropa und Westeuropa als in den 2010ern.
Ja, die RAF hat gute Arbeit geleistet.
Es wird nur mehr darüber berichtet jetzt.
Ja.
Es wird nur wesentlich mehr
darüber berichtet. Ja, und er ist natürlich, der Terror hat ja auch so ein bisschen, sag ich mal, jetzt, also die machen es jetzt, sage ich mal, medial wirkungsvoller.
Ja, was natürlich auch in den Zeiten von heute, wo wir jetzt hier einen Podcast live streamen, einfach mal so, auch einfacher geht. Das ist keine Frage. Wir gehen gerade so ein bisschen weg vom Thema, aber es ist immer noch sehr, sehr nah dran am Thema. Es ist ja mittlerweile zumindest angekommen, dass Zigaretten und Cola ungesund sind, nicht nur im Auto. Generell verändert sich das Bewusstsein der Menschen gerade immer mehr. Das heißt, es ist bei immer mehr Menschen angekommen, dass das, was wir so erzählt kriegen in den Medien und was wir so erzählt kriegen, was gesund sei, was nicht gesund sei, sich immer mehr verändert. Und hättest du mir vor 10 Jahren erzählt, Sam wird mal Vegetarier, hätte ich wahrscheinlich laut gelacht. Jetzt hast du selber die Entscheidung getroffen, Vegetarier zu werden vor kurzem. Wie kam es dazu?
Ja.
Gerade als Gastronom, der eine Burgerkette hat.
Ich meine, ich mag ja gern mutige Sachen und naja, ich meine, ich vernichte ja eine Kuhherde im Monat und irgendwie, dann habe ich gedacht so, ach, also wie nennt man das? Ich habe
Massentierhaltung.
Massentierabhaltung ist eine ganz, ganz dunkle Zeit der Menschheit. Mhm. Und jetzt haben wir auch echt den Höhepunkt erreicht. Also ich meine, ich bin jetzt 20 Jahre Gastronom und wenn dann echt so, also wenn das Schwein, also das Schweinefleisch, Rindfleisch oder was auch immer, also so viel günstiger ist als Gemüse und du dir dann überlegst, okay, also dieses Tier, das wurde dann echt geboren und gefüttert und aufgezogen und geschlachtet und so weiter und das ist günstiger als irgendein Gemüse zu züchten, dann kannst du dir selber vorstellen, was da abgeht. Also und es ist auch wirklich ein Armutszeugnis für die Politik, dass man da nicht radikal gegen vorgeht. Also und das einfach dieser, ich glaube, weißt du, man sagt, wenn man Wurst und so isst, das ist ja gar kein Fleisch, das ist ja einfach noch Müll, was man isst, dass die damit einfach durchkommen und dafür kann ich jetzt, sage ich mal, damit komme ich jetzt selber nicht mehr klar und möchte so, ich bin ja jetzt kein Radikaler, aber einen Anfang setzen, dass man da das ändert. Und ich meine, seitdem ich das gemacht habe und Beyond Burger eingeführt habe, wir haben früher 7% vegetarischen Anteil gehabt, jetzt 20%. Also das sind auf jeden Fall 2 Tonnen weniger Fleisch im Monat. Das ist ein Anfang.
Ist auf jeden Fall ein Anfang. Ganz kurz, Beyond Burger, was ist das genau?
Beyond Burger ist, ich habe den Namen vergessen, von so einem Typen aus einer Hightech-Firma in Kalifornien. Der hat so mit vegetarischem Hähnchenersatz und so angefangen. Und dann hat er 120 Millionen eingesammelt, auch von Leonardo DiCaprio und Bill Gates. Der hat 120 Millionen investiert, um quasi ein Patty zu machen. Das ist also diese Fleisch-Patty da für die Burger, aus Fleischersatz aus Erbsenprotein. Die haben 120 Millionen investiert, um sozusagen den Burger-Patty zu ersetzen und Das Krasse ist, das schmeckt wie Fleisch, aber besser. Ich war total beeindruckt. Wenn du das isst, bist du krass. Die Textur, der Geschmack, die Röststoffe sind wie Fleisch, aber nur besser. Und die ersten 100 eingeschworenen Fleischesser in Offenbach, die mich ausgelacht haben, kein einziger konnte den Unterschied erkennen. Ja. Keiner konnte mir sagen, ob es Fleisch ist oder nicht. Die waren also wow, Alter.
Ja. Ich glaube, ich muss direkt im Anschluss zum Fletcher's gehen und es ausprobieren.
Ja, ja, mach jetzt, das. Das
ist krass. Weil es mich jetzt so sehr interessiert. Aber da ist zum einen die Other People's Money, ne? 120 Millionen erstmal, um das Ding aufzuziehen.
Ja, der scheint überzeugend zu sein, der Junge. Und der macht jetzt echt fett Kohle, weil das Ding kostet viermal so viel wie Fleisch und das Ding geht gerade durch die Decke.
Ja. Aber ich finde es krass, dass du sagst, dass nur du mit deinen Burgerläden 2 Tonnen Fleisch pro Monat einspart. Ja, da kommen gerade einige Kommentare rein, dass ihr 2 Tonnen Fleisch einspart, obwohl der Burger 2 Euro mehr kostet, als der normale Burger mit dem Patty.
Ja, da merkt man, ich bin auch selber überrascht, da merkt man, aber da ist ein Markt dafür da von Leuten, die sagen, ey, ich möchte mal was anderes essen. Ja. Und das Krasse ist, es schmeckt ja auch wirklich leckerer. Also weißt du so, wenn du mal von diesem ganzen, ich esse nur Fleischtrip runter, kommst du einfach objektiv da rangehst, ist es so, das Ding hat kein Cholesterin, es hat kein Tier getötet. Ich meine, die 2 Euro bewirken eine Menge gute Sachen. Es ist auch gesünder, es ist auch leichter zum Verdauen oder schmeckt besser. Also, und ich meine, hey, man muss das ja auch anerkennen, man muss den Typen die 120 Millionen zurückgeben.
Ja.
Also, oder den Jungen. Gut, Leonardo DiCaprio und Bill Gates vielleicht nicht, aber scheinbar sind es gute Investoren. Ja, die werden auf jeden Fall sehr viel Geld machen. Die Firma, habe ich heute gelesen, ist 500 Millionen wert jetzt und geht demnächst an die Börse.
Das war mal eine gute Investition, würde ich sagen.
Ja, ja, und bis das Ding an die Börse geht, geht es nochmal ab.
Aber ich finde es faszinierend, dass in einem Land wie Deutschland, wo man immer sagt, das ist so diese Geizeskultur, angeblich die Menschen aber bereit sind, wirklich für Qualität auch mehr zu bezahlen. Ne, gerade so bei Fast Food, ein schneller Burger und nee, ich bezahle hier bewusst 2 Euro nochmal mehr zu dem Burger und hol mir nicht den 1 Euro Cheeseburger bei McDonald's, wo nur Scheißdreck drin ist. Also das ist schon, finde ich, faszinierend, dass sich da auch das Bewusstsein der Menschen wirklich...
Das hat mich auch überrascht, aber also Deutschland ist, Geiz ist geil, gar kein Ausdruck, Deutschland ist so geizig, dass die Leute sich Müll reinziehen und ihre Gesundheit gefährden, weil sie da sparen müssen. Also diese Lebensmittelindustrie in Deutschland, diese Discount-Industrie ist... trifft auf den Geiz der Deutschen, ja, aber und die Veränderung ist da minimal, also die geht wirklich minimal voran, aber scheinbar gibt's doch ein paar Leute, die dann bereit sind, aber man muss auch sagen, das Produkt ist auch sehr geil.
Ja. Aber wenn du
das ist eine erfreuliche Nachricht.
Wenn du vorangehst und jetzt schon, das sind ja 12 Tonnen Fleisch pro Jahr, jetzt schon einsparst, wahrscheinlich steigend.
12 Tonnen Fleisch, ja.
Ja, wahrscheinlich steigend. Ich werde es auch, ich fahre später direkt vorbei und probiere.
Ja, mach das. Du wirst echt beeindruckt sein. Die Leute, die es probieren, sind so wow. Ja. Und ich glaube auch, dass der Markt jetzt so damit demnächst überflutet wird und dass die Preise auch fallen werden. Also ich schätze mal, das dauert jetzt nicht so lange, bis das dann günstiger als Fleisch wird, weil natürlich jetzt einfach da, also wenn du das in der Masse, also ich meine, in Frankfurt gibt es jetzt ja in jedem Laden, wenn ich mir überlege, allein wie viel Beyond Burger wir verkaufen, also da geht jetzt auf der Welt richtig diese plant-based Ersatz von Fleisch geht, glaube ich, ab.
Ja, es geht immer mehr. Ich merke es ja auch bei mir selber. Ich habe immer weniger Lust drauf. Je mehr du dich mit dem Thema auseinandersetzt, desto weniger Lust habe ich wirklich, Fleisch zu essen. So eine normale Wurst aus dem Supermarkt kriege ich schon gar nicht mehr
irgendwie runter. Ist es so?
Ja. Okay. Mittlerweile wird es immer weniger. Also das ist, ich bewundere das wirklich, wenn Menschen sagen, ich esse rein vegetarisch oder vegan und lasse es ganz weg.
Ich sage dir, es ist sogar leckerer.
Ich habe es bisher noch nicht hingekriegt, komplett drauf zu verzichten.
So ab ich habe auch ein paar Versuche, ehrlich gesagt, du verbrauchst schon 10 Jahre, aber diesmal jetzt, also ich gehe auch nicht zurück, ich bereue das auch nicht und ich esse seitdem auch leckerer. Also so, man isst, also die Geschmäcker sind besser ohne Fleisch.
Mhm. Was meinst du, die Geschmäcker, wenn du
bei gut, Fleisch ist ich habe gemerkt, dass Fleisch eigentlich insgesamt doch relativ flach ist im Geschmack und wenn du Fleisch weglässt und dann isst du Gemüse und verschiedene Gemüse und so, also du hast eine größere Bandbreite an Geschmäckern und auch bessere. Ja. Ich habe gemerkt, dass Fleisch eigentlich gar nicht so lecker ist. Ja. Also das ist mir jetzt aufgefallen.
Ja. Und das aus deinem Mund, das finde ich faszinierend. Ja. Sehr, sehr geil.
Und ich bin ja jemand, ich habe mir früher so zum Steak als Beilagen Hacksteaks bestellt. Ja. Frikadellen. Ich war so zu meinem Steak nochmal Frikadellen als Beilage. Also ich habe auch für 3 Leben Fleisch gegessen, deswegen ist das auch vollkommen in Ordnung.
Dann reicht's jetzt auch erstmal, meinst du?
Es reicht für den Rest meines Lebens.
Ja. Vor allem auch du schreibst das auch auf der Webseite von Fletcher's Burger. Für einen Patty, normales Fleisch, werden 20.000 Liter Wasser verbraucht.
Und ein Fleischpatty braucht 2.100 Liter Wasser, ja.
Oder 2.100 Liter Wasser.
Ja, das ist dir noch nicht bewusst.
Ja, und der Beyond Patty, glaube ich, nur 20.
Ja.
Ja, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, klar, ich meine...
Wo kommt der hohe Wasserverbrauch her für die Zuschauer und Zuhörer? Ich meine, ich weiß auch, dass der ganze Mastbetrieb und sowas, aber 2000 hat mich auch überrascht, dass es so viel ist.
Naja, gut, also das ist erstmal, ihr müsst alle Cowspiracy gucken, hast du das geguckt?
Nee.
Cowspiracy gucken, geile Reportage, danach isst du auf jeden Fall vielleicht auch kein Fleisch mehr.
Okay.
Obwohl, weiß ich gar nicht, da geht's darum, dass so ein Typ, so ein Reporter zu Greenpeace und den anderen geht und sagt, ey Leute, warum sagt ihr den Menschen einmal nicht die Wahrheit? Und sagt, Autos, Flugzeuge, das ist alles für den Arsch, die größte Umweltverschmutzung ist Fleischessen, warum sagt es die Leute nicht? Und dann sagen die wirklich, das können wir unseren Spendern nicht sagen, weil dann verlieren wir die Spende. Aber sie haben vollkommen recht.
Ja.
Also die größte Umweltsünde überhaupt. Ich glaube allein, ich weiß gar nicht, 120 Millionen Tonnen Scheiße wird ins Meer gespült jedes Jahr von den Kühen. Kannst du dir das vorstellen? Ja. 120 Millionen Tonnen. Total gestört. Und ich meine, das ist doch ganz klar, eine Kuh, also du musst dir vorstellen, das Getreide oder das Futter von der Kuh muss angebaut werden. Also brauchst du erstmal viel Land, weil so eine Kuh ist eine Menge. Ja, brauchst du ja schon mal Wasser, um sozusagen das Futter hochzuziehen, ja, und dann trinkt die Kuh auch noch und ja, dann, ich meine, so eine Kuh hat ja auch, ist ja groß, das Fleischstück ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel von der, und dann kommst du auf diesen Wert. Mhm. Ja, das bedeutet so einfach ein Burger weniger essen, da sparst du echt viel Wasser.
Definitiv. Also das ist, wenn man sich das mal vor Augen führt, nochmal.
Auch der Landverbrauch ist krass.
Ja, den sich viele gar nicht vor Augen führen und der Masse, in der heute die Tiere gehalten werden und wie die Tiere gehalten werden, ist grausam. Ich meine, es gibt ganz, ganz viele Dokumentationen über die grausamen Bedingungen von der Tiere bei der Massentierhaltung. Ob das Hühner sind, ob das.
Gut, das ist scheißegal. Leute gucken sowieso weg. Also wenn ich den Leuten die Bilder zeigen würde, wird keiner mehr Fleisch essen.
Ich glaube, man kommt ja kaum noch dran vorbei. Ich glaube, gesehen haben es viele.
Ich habe sie mir angeguckt, glaub mir. Ich habe sie vorher nicht gesehen. Also
steht der Tropfen hüllt den Stein wahrscheinlich. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen. Ich meine, auf den Zigarettenpackungen sind auch groß Raucherlungen drauf. Es raucht, glaube ich, trotzdem keiner.
Ja, aber weniger, das ist was anderes, wenn du so ein abgeschlachtes Lamm oder Kalb siehst. Also da gucken die Leute schon weg. Also wenn man das so großflächig in der Stadt hängen würde, können wir ja machen, irgendwie im Osten so. Da, wo die Leute am meisten AfD wählen, da hängen wir mal so richtig Riesenplakate von so Kälbern und Lämmern, die abgeschlachtet werden. Da schaffen wir mal bei den AfD-Wählern die Fleischesser ab.
Ja. Am Ende ist es die Partei der Vegetarier und gewinnen noch Sympathisanten, besser nicht. Am Ende werden die alle Vegetarier und gewinnen damit noch Sympathisanten.
Stimmt, so habe ich das gar nicht gesehen. Seht ihr Leute, es ist alles eine Frage des Blickwinkels. Ja.
Besser nicht. Aber ich habe mir ja selber eine Challenge gesetzt für 2019, weil ich eine Diskussion hatte mit einem Veganer im letzten Jahr, der sagte, wenn du Fleisch isst, musst du auch selber in der Lage sein, ein Tier zu töten. Also irgendwie ein Lamm zu töten oder ein Schwein zu töten.
Das kann keiner.
Beim Metzger.
Das kriegt keiner von 100.000 hin.
Und ich werde mir diese Challenge dieses Jahr geben.
Echt?
Dass ich zu einem Metzger gehe oder zu einem Schlachter, wo du das machen kannst.
Also der Gedanke, jetzt hört mich schon ab.
Und hab gesagt, wenn ich es nicht hinkriege, dann fasse ich auch kein Fleisch mehr an.
Das kriegst du auf keinen Fall hin.
Ich glaube, das ist dann
die. Ich wette mit dir, das kriegst du auf keinen Fall hin. Keine Chance, dass du das hinkriegst.
Vor 4 Millionen Zuschauer. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin.
Das kriegst du nicht hin. Nicht mal ein Huhn. Du kriegst das nicht hin. Weil das ist auch ganz schön aufwendig, so ein Tier zu töten. Ne? Ja. Also nicht so mit Elektroschocker. So. Tötest du das mal mit einem Messer und so, da brauchst du ein bisschen.
Ist einfach so,
also ich habe keine Ahnung, aber ich stelle es mir so vor.
Bolzen im Kopf ist ja meistens so bei Schweinen und bei Lamm. Ich habe dann natürlich mal gegoogelt, mir ein paar Videos angeguckt.
Ja. Echt?
Und es gibt ja schon so einige, die das im Selbstversuch gemacht haben und da wird einem schon anders. Das ist.
Aber ich habe auch gelesen, das ist, wie viele Leute schaffen das? Einer von 1.000?
Das weiß ich nicht.
War eine ziemlich geringe Summe von Leuten.
Ich glaube auch für das Bewusstsein, es gab ja eine Aktion, wo die in der Fußgängerzone Tiere geschlachtet haben, dass die Menschen sehen, wo kommt denn das Fleisch her, was du isst. Da stirbt ein Tier für, dass du es essen kannst, was ja erstmal der normale Kreislauf des Lebens ist. Wir sind geborene Fleischfresser. Aber halt die Masse und die Art und Weise, wie es passiert und dass die Menschen sich gar nicht mehr damit auseinandersetzen, das ist halt genau die Herausforderung. Und ich finde, das ist ein guter Schritt, den du machst, gerade mit Beyond Burger und da voranzugehen. Und ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt.
Ich meine, letzten Endes, ich bin Kapitalist, aber das sind natürlich alles die extremen Auswüchse des Kapitalismus und des Systems, wo wir Fehler haben, die wir jetzt ausmerzen müssen, weißt du so, dass einfach Konzerne oder monetäre Interessen davor stehen. Und ich meine, hey, man hat gemerkt, das Geld steht an erster Stelle, Waffen, Zucker, Fleisch, egal was. Und da muss man hat, das ist meiner Meinung nach, die Regierung oder wie auch immer, wir müssen klare Regeln machen, dass sozusagen Konzerne die Menschen nicht verarschen können. Und die Fleischindustrie gehört übrigens zu einer der größten Mafien der Welt. In Brasilien verschwinden auch ständig irgendwelche Leute, die ein Problem mit der Fleischindustrie haben. Und ja, das gehört auch dazu. Und ich glaube auch die Art der Massentierhaltung, die wir haben, ist auch einfach ein Auswuchs des Kapitalismus. Mhm,
definitiv.
Oder?
Definitiv.
Ja.
Da bin ich bei dir. Jetzt bist du jemand, der dafür bekannt ist, dass er den Mund aufmacht und sagt, wenn ihm was nicht passt. Jetzt bist du auch unter die YouTuber gegangen seit neuestem.
Ja, ja.
Hat
noch eine gute Reichweite.
Und holst auch gegen den einen oder anderen ordentlich aus.
Eigentlich nur gegen eine Frau, gegen die Frau Gaumer, ja.
Das ist deine Vermieterin, glaube ich, ne?
Das ist meine Vermieterin auf der Berger Straße, ja.
Was ist da der Missstand, den du anprangerst? Ist ja auch mal ganz spannend vielleicht für den einen oder anderen. Ich hatte mich vorher damit nie auseinandergesetzt mit dem Thema Wohnungsleerstand und so weiter und fand es ganz spannend, habe mich dann mal so ein bisschen damit beschäftigt, als ich das Video von dir gesehen habe.
Ja? Gut, ich meine, in diesem besonderen Fall geht es mir jetzt nicht so um eine allgemeine Situation. Es geht mir einfach darum, dass da eine Familie, ihr Vater ist ja gestorben, deswegen über den kann man jetzt nicht reden, aber die Tochter, das sozusagen diese Position des, ja, wir haben hier Wohnraum und Läden einfach sozusagen missbraucht und da sadistische, rassistische Züge hat und einfach vielen Menschen Leid angetan hat. Also so viele Leute sagen so, ey Sam, musst du es öffentlich machen, aber das ist ein ganz, ganz, ganz böser Verein. Den gehören 71 Häuser, die investieren keinen Cent in die Häuser und die behandeln ihre Mieter wie Dreck. Ja, und haben auch dann auch noch so sadistische Züge, also so, die sehen die Leiden und die ganzen Mitarbeiter sind jetzt auch inzwischen so geworden und dann sind sie bei mir an den Falschen geraten und dann war ich auch selber geschockt. Ich habe gesehen, ich glaube 30 Artikel waren da und das war nicht, die haben 42 Schwarzarbeiter irgendwie in eine Wohnung gefärscht, ein Haus ist abgebrannt, Menschen sind verletzt, eins ist zusammengebrochen, aber was mich einfach nervt ist, dass sie halt einfach an Migranten sozusagen Wohnraum oder Läden vermieten und das zu völlig überwucherten Preisen, sogar damit komme ich, aber dann die Leute wirklich rassistisch, respektlos und teilweise sadistische Züge behandeln und dem, das habe ich auf jeden Fall jetzt publik gemacht. Und seitdem sind so viele Leute auf mich zugekommen. Also das ist, also du kannst dir nicht vorstellen, was sie diesen Menschen angetan haben. Und dann ist es auch echt, ich bin ja ein Freund von der Stadt, ich bin mein Vermieter und so, aber das dann auch so, also, ich meine, der gehört die Leipziger Straße, die Berger Straße, die Münchner Straße und der Affentorplatz. Und,
also wer Frankfurter wohnt oder Frankfurt kennt, weiß, da sind wir jetzt nicht die schlechtesten Ecken.
Ja, also so, und guck mal, und wenn du die anguckst, auch so einfach mal jetzt so eine Leipziger Straße, was sie aus der gemacht hat, weil die einfach keinen Cent investieren und die Stadt da auch nicht gegen vorgeht. Und also ich habe da keinen genauen Überblick, aber ich würde mal sagen, hunderte Wohnungen stehen leer, weil die einfach aus Prinzip keinen Cent investieren. Und ich bin auch verwundert, dass da trotzdem noch nichts passiert. Anna Gaumer, schlimmste Vermieterin der Stadt, ja, sage ich nochmal, guckt euch das Video an. Unglaublich, 71 Häuser, wir investieren keinen Cent, sind rassistisch und haben sadistische Züge und haben echt viele Leute hops gehen lassen, einfach weil wir es können. Und weißt du so, ich meine, das habe ich auch gesagt, da ruft mich die Mitarbeiter an und sagt, wir wollen keine stinkenden Schlitzaugen. Ich meine, das musst du erst mal bringen, ja. Und sie schreibt mir per E-Mail schriftlich, Dönerpappnasen und Sushi-Heinis sind nicht erwünscht, wo ich mir denke, das sind 100% eurer Mieter, finde ich auch interessant.
Also so, ich finde es gut, dass jemand auch mal den Mund aufmacht und auch mal Paroli bietet und auch mal öffentlich Stellung bezieht.
Ja, traut sich auch keiner, was gegen mich zu machen, weil der weiß, dann wird's übel. Also ich mache ja auch keine Gefangenen, ne? Also so mit bösen Menschen, nee. Ja? Und die Anna Gaumer, die habe ich gefressen, der ist ich will mich ja auch nicht reinstellen, sonst ist man irgendwie hängen geblieben, aber da muss ich auf jeden Fall was ändern. Anna, da muss ich was ändern bei dir, Mann.
Du sammelst, du hast ja, glaube ich, angefangen, jetzt irgendwie Infos zu sammeln, auch zu den Missständen in den Häusern, um da so ein bisschen was in der Hand zu haben.
Ja, es geht. Also so, da liegt mir genug vor. Aber
wenn ihr aus Frankfurt kommt, dann wisst ihr, an wen ihr euch wenden könnt.
Und ja, da sind viele Leute auf mich zugekommen. Ja.
Mein lieber Sam, es war bis hierhin ein sehr, sehr schönes Interview und ein schöner Einblick auch mal in deine Denkweise, in deine Arbeitsweise und dein mutiges Voranschreiten in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen und die Basis damit auch wirklich für einen sehr, sehr großen Erfolg und einer der erfolgreichsten Gastronomen von Frankfurt. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich jedem stelle im Lebemutig Live Podcast, auch dir, lieber Sam. Wenn du absolut keine Angst hättest und grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort machen würdest?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich das eigentlich alles mache.
Das dachte ich mir, dass du das jetzt sagen musst. Gibt's da noch was?
Ja, in die Sonne ziehen. Ich würde sofort in die Sonne ziehen. Ich würde am Strand in der Sonne ein Restaurant öffnen. Das würde ich machen.
Was hatte ich bisher davon abgehalten, das zu machen?
Ja, irgendwie komme ich hier nicht weg. Ich weiß auch nicht. Also, scheinbar bin ich nicht mutig genug. Und vergesst nie, Leute, mutig bedeutet Veränderung. Und was bedeutet Veränderung? Schmerz. Veränderung bedeutet Veränderung. Versteht? Da muss ich was verändern. Schmerz. Ja? Nee, weiß ich nicht. Also ich habe nicht mehr, das könnte sein. Aber weißt du, wenn jemand sich verändern will, dann muss ich auch was verändern. Ja. Die Leute bleiben so, wie sie sind und meinen so, ey, warum passiert da nichts? Ja?
Richtig.
Ja.
In diesem Sinne? Ist das noch ein Plan?
Was denn?
Das Restaurant der Sonne?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ich mache es ja immer gerne, dass ich meinen Interviewgästen ein Commitment abbringe an dieser Stelle.
Ja, gerne.
Zu sagen, bis wann bist du so mutig und setzt es um?
Was haben wir denn jetzt? 2021. Wir haben jetzt zwei Jahre von hier.
Also ab heute 2 Jahre.
Ab heute 2 Jahre habe ich ein Restaurant am Strand in der Sonne, lade ich dich gern ein. Mit Sonnenuntergang habe ich beschlossen, weil Sonnenuntergang ist, glaube ich, echt
so eine schöne Sache. Hast du schon ein favorisiertes Land?
Nee, ich arbeite dran, aber so vielleicht Ibiza. Ibiza ist, glaube ich, ja, doch.
Würde zu dir passen auf jeden
Fall. Ja, ich bin da ja auch ganz gern. Und das verändert sich gerade ein bisschen so, nicht so nach dem, wie ich es mir gern vorgestellt habe, wird so ein bisschen Las Vegas-Style, aber
der Hund ist auch da.
Ja, Amy, was ist los? Ja.
Sehr, sehr schön. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf die Eröffnung.
Auf den Sonnenuntergang?
Ich freue mich auf den Sonnenuntergang, auf jeden Fall. Wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will, du bist bei YouTube mittlerweile vertreten, du bist bei Instagram vertreten und du bist bei Facebook vertreten. Ansonsten, wenn ihr hungrig seid, Fletcher's Better Burger.
Meine Telefonnummer ist übrigens seit 1995 dieselbe und sie ist auf allen Kanälen öffentlich. Alle meine Mitarbeiter hören. Und nie ruft mich jemand an. Kein Schwein ruft mich an. Also gebt eure Nummer raus, es interessiert keine Sau. Ja, ist so.
Auch
ist
spannend
so.
Zu wissen.
Ist so. Ja. Ich meine, seit 1995 dieselbe. Ich meine, alle meine Mitarbeiter, jeder überall öffentlich und kommt, es ruft mich niemand an.
Ja, ist auch witzig, weil ich habe dich noch gefragt, gib mir deine aktuelle Nummer hier vor dem Video. Das ist die gleiche wie damals. Cool. Hätte ich gar nicht
mitgerechnet. Also es wird total überbewertet mit so geheimer Nummer und so. Das ist ja heutzutage, bei dem, was wir alles preisgeben, ist, glaube ich, die Telefonnummer so das Uninteressantste überhaupt.
Ja, ich sag vielen, vielen Dank an dich, Sam. Du warst großartig.
Danke.
Ich fand mich selber großartig, aber am großartigsten waren wir immer diejenigen, die jetzt live dabei waren oder jetzt die Aufzeichnung gesehen oder gehört haben. Und ich freue mich, dass ihr zahlreich mit dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr das Ganze teilt und positiv bewertet. Und wenn ihr Lust habt, das blende ich euch jetzt auch nochmal ein, dann schaut doch mal auf lebemutig.jetzt. Da findet ihr alle Infos zu Lebemutig und Gewinne. Das ist mein Tagesseminar. Findet in wenigen Tagen statt in Köln, am 30.06. wieder hier in Frankfurt. Und weil wir gerade einjähriges Jubiläum haben, gibt es 66% Rabatt mit dem Code DANKE auf alle Tickets. Wenn ihr Lust habt, schaut es euch an. Da findet ihr ganz viel Infos. Und das Schlusswort auch dieses Podcasts gehört wieder meinem Podcast-Gast. Und dementsprechend dir, lieber Sam.
Ich zu fliegen sage, peace and love out.
Vielen Dank und tschüss.